Ich mache mal ein Bild auf. Ein Flugzeug ist unverkäuflich, wenn nicht alle Unterlagen da sind. Es gibt eine Luftfahrzeugakte und wenn da ein Dokument fehlt, dann funktioniert das ganze Geschäft nicht. Ein Einstieg in die Immobilienwelt damals war, ach ja, gut, da geht es um hohe Summen. Da gibt es sicherlich auch dann entsprechend Dokumente dazu, einen gewissen immer gleichen Ablauf. Dem ist aber nicht so, habe ich recht schnell lernen dürfen. Und also, ja, es geht um hohe Summen, aber eben nicht unbedingt den Standard, den ich aus der professionellen Bücherei kenne.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Ein Flugzeug ist unverkäuflich, wenn ein Dokument fehlt. Bei Immobilien geht das offenbar. In diesem Podcast geht es nicht um den Absturz der Branche, nein, sondern wie Jan-Philipp Thier als Berufspilot auf die Immobilienwirtschaft schaut, also um die Diskrepanz zwischen Cockpit-Logik und Immobilienrealität. Jahrelang war er Berufspilot, heute hat er mit Venit und Forestis zwei Firmen, die sich zum einen mit möblierten Wohnen und zum anderen mit Aufteilen beschäftigt. Noch immer sieht er sich als Quereinsteiger, der sehr spannend seine Art, Geschäfte zu machen, beschreibt. Es sei wie eine Fabrik, in der viele kleine Immobilien nachproduziert werden. Oder in Profisprache, er ist Produktgeber für Kapitalanlageimmobilien mit Fokus auf Köln und Düsseldorf und A-Lagen. Jan-Philipp spricht auch über eine schwierige Phase in seiner Immobilienkarriere, nämlich den Punkt, wo er ganz einfach hohe Gewinne machte, die Objekte eher auf dem Markt verteilt wurden. Natürlich geht es um den Himmel, nicht ganz so logisch um Parmesan und Zitronen. Daraus wird allerdings ein Podcastgericht, das mal etwas anders ist. Viel Spaß! Bevor es in den Podcast geht, kurze Info für Eigentümer vom Partner dieses Podcastes. Die Unike-Gruppe sucht Immobilien ab 5000 Quadratmetern Miet- und ab 8000 Quadratmetern Grundstücksfläche. In den Regionen Hamburg, Hannover, Braunschweig, Berlin, Wolfsburg, Magdeburg, Halle, Leipzig und Kassel-Göttingen. Julius und Jobs Unike freuen sich über alle Angebote gern per LinkedIn. Über mich oder auch über die Homepage unike-gruppe.com. Alle Infos auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß im Podcast. Immobilieros-Podcast in Köln. Ich blicke auf den Himmel, also das ist ein Bild mit blauem Himmel. Und das wird heute auch ein bisschen der rote Faden sein. Hoffe ich, mir gegenüber sitzt Jan-Philipp Thier. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ich habe gelernt, du wirst JP genannt.
JP, ja genau, JPCT auch manchmal.
Genau. Ja, dann grüßen wir mal den JP in Dresden. Ist ein kleiner Insider. So, über den wolkenblauen Himmel deshalb, weil du kommst eigentlich wo ganz anderes her. Darüber wollen wir auch sprechen. Ich frage jetzt mal so, du warst Pilot. Innerlich bist du bestimmt auch noch, also einmal Pilot, immer Pilot.
Absolut.
Wenn du jetzt so auf den deutschen Immobilienmarkt schaust, würde man in einem professionellen Cockpit auch so arbeiten, wie die Immobilienwirtschaft gerade in Deutschland läuft?
Sicherlich nicht.
Wir werden schon abgestürzt.
Ja, genau. Ja, vielleicht mal so ausholend, die Fliegerei lebt insbesondere von einer offenen Fehlerkultur. Flugzeug fliegt nur sicher von A nach B, indem die zwei, manchmal auch drei Menschen da vorne miteinander arbeiten, ein Ziel haben, die gesamte Maschinerie drumherum auch funktioniert. Das ist so mal das eine. Und das andere, wie funktioniert es in der Fliegerei mit Prozessen, mit Strukturen, mit SOPs, Standard Operating Procedures, also mit einem ganz klaren Gerüst, damit das Ganze sicher abläuft. Die Immobilienbranche ist da deutlich, wie soll ich sagen, vielfältiger, wesentlich mehr Player, ein ganz ja, vielfältiger Markt, aber eben auch ja, angefangen davon, dass Immobilien intransparent sind, da viele auch in einem Bereich ungeschützte Berufsfelder mitmischen können, wesentlich vielfältiger.
Müsste man das mehr schützen in deiner, aus deiner Sicht?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin der Meinung, dass gerade bei Immobilien ganz tolle Werte gehoben werden können, Mehrwerte geschaffen werden können und die Branche sich mehr einen Gefallen tun würde, wenn man einen gewissen Standard mehr noch mit drin hätte. ruhig auch mehr Transparenz und ja, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten machen können. Und das kann ich zumindest mal aus der Brille des Piloten ganz gut bewerten.
Okay, du wolltest schon immer Pilot werden, oder?
Ja, als kleiner Vierjähriger habe ich vor einem Flugzeug gestanden. Bei mir gab es immer das Sprichwort Propeller, Propeller. als kleiner Jan Philipp da vor Flugzeugen gestanden und das so ein bisschen, ja, klingt fast kitschig, aber nachdem ich mein Abitur fertig hatte, war dann eigentlich die Frage schnell beantwortet, geht's in die Fliegerei rein? Und da gibt's ein Sprichwort, das ist, wenn ich mich beschreiben darf, ist das von meinem Vater, der sagte immer, Junge, wenn du in die professionelle Fliegerei reingehst, mach das. Eltern meinen es ja gut mit einem. Aber guck, dass du die Fliegerei zu deiner wichtigsten Nebensache und nicht zu deinem Hauptberuf machst. Das habe ich so als 18-Jähriger, als 20-Jähriger erstmal gar nicht so verstanden. Habe ich erstmal angenommen, gut, habe meinen Weg da gegangen. Und habe dann aber für mich selbst ganz schnell erkannt und ihn vielleicht auch überrascht in dem Aspekt, dass in mir da noch viel mehr schlummert als in Anführungszeichen nur die Fliegerei. Die Fliegerei ist eine wunderschöne Branche, macht unfassbar viel Spaß und auch nach wie vor fliege ich sehr, sehr gerne, mittlerweile mehr privat. Aber ich hatte schon immer neben der Fliegerei eine ganz große Freude am, ich sage dazu immer, Menschen verbinden, ja, im Geschäftlichen wie im Privaten. Und so ist das eine aufs andere gekommen. Vielleicht sprechen wir da gleich intensiver
darüber. Genau, darüber sprechen wir gleich. Genau. Lass uns aber noch mal ein bisschen kurz beim Pilot bleiben. Du hast ja gerade sehr schön die Immobilienbranche charakterisiert, was sie bräuchte. Was würdest du dir denn wünschen, neben Transparenz, was so ein Pilot auf jeden Fall als Eigenschaft braucht? Was bräuchte denn die Immobilienbranche davon?
Ja, Transparenz. Lassen wir das mal so beschreiben, rein wie es operationell ist, wenn man eine Immobilie heute kauft. Ich mache mal ein Bild auf. Ein Flugzeug ist unverkäuflich, wenn nicht alle Unterlagen da ist. Es gibt eine Luftfahrzeugakte und wenn da ein Dokument fehlt, dann funktioniert das ganze Geschäft nicht. Mein Einstieg in die Immobilienwelt damals war, ach ja, gut, da geht es um hohe Summen. Da gibt es sicherlich auch dann entsprechend Dokumente dazu, einen gewissen immer gleichen Ablauf. Dem ist aber nicht so, das habe ich recht schnell lernen dürfen. Und es geht um hohe Summen, aber eben nicht unbedingt den Standard, den ich aus der professionellen Fliegerei kenne. Ich mache ihn mir zunutze, indem ich einfach sage, gut, wenn das die Branche nicht so macht, dann mache ich das einfach besser, weil ich da meinen Standard drauflege und davon dann wiederum alle profitieren. Das ist mein ganz großes Thema auch, dass man Mehrwerte für alle schafft. Mhm. Das ist immer schnell dahingesagt, aber das ist auch ganz ernst so gemeint.
Und welches Vorurteil über die Immobilienbranche hast du direkt gesagt, ja, das passt?
Sagen wir mal dazu, die Immobilienwelt, wie ich sie erlebe, ist gerne auch mal damit zu beschreiben, viel Luft. Es wird viel, ja, viel erzählt. Ich versuche das immer für mich in ganz einfachen Bildern zu machen. Wenn man eine Immobilie nimmt, die ist immobil, die steht da. Und wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage, als Eigennutzer betrachtet oder auch als Projektentwickler, dann muss die Immobilie erstmal das halten, was sie verspricht. Die steht da fest. Fängt an, wie teuer sind die Steine, die man kauft, was macht man damit und so weiter und so fort. Und da mehr den Fokus drauf legen, was ist denn eigentlich das Gut, über das man spricht, das würde der Branche, glaube ich, gut tun. Mein etwas schnippisches Beispiel, wenn man in Instagram so reinguckt, da werden viel Dinge versprochen. Ja, schöne, was weiß ich, 8% in, was weiß ich, in der und der Lage. Aber wie viel wirklich dahinter ist, wird dann gerne mal unterschlagen. Und das finde ich schade, weil es gibt ganz tolle Player am Markt, die einen ganz, ganz tollen Job machen. Die Branche nach meinem Aspekt aber einen gewissen Ruf hat, dass da viele vielleicht windige Player mit am Markt sind, wo dann die Professionellen eher dann den Gegenbeweis antreten.
Wunderbar, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Der Himmel und die Luft und der Wind, sehr gut. So, jetzt kommen wir doch aber mal dazu. Also, dein Vater hat gesagt, mach's als zur schönsten Nebensache der Welt, das Fliegen. Wie bist du denn jetzt zu Immobilien gekommen?
Tja, wie es oft bei uns so läuft, über den einen oder anderen Umweg. Auch so ein Leitsatz für mich, man hat keinen Werkvertrag mit seinem Leben. Und viele Dinge passieren dann auch irgendwo so. Und im Grunde nach, wie ich das vorhin schon so erzählt hatte, ich liebe das Menschen, ist es mir immer leicht gefallen, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und neben der Fliegerei habe ich zunächst einmal sehr auf Sicherheit gesetzt. Ich habe dann BWL studiert und so weiter und so fort. Aber das waren immer Qualifikationen nach außen. Mit dem Älterwerden und dann auch mit sich selber irgendwo dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein aufbauend, habe ich mir gesagt, ja, aber eigentlich kommt es doch auf das Humankapital, auf dich selber an. Also gerade sein, sich mit Menschen gut unterhalten können, ehrlich sein etc. pp. So, um da auf den Punkt zu kommen. Neben der Fliegerei habe ich eben auch andere Unternehmer kennengelernt, eben viel aus der Branche. Und über das eine oder andere Projekt bin ich dann auch mal in einer Phase, wo ich sehr gestresst war, auf Qualifikation, auf Zeit versus Geld gesetzt, viel gearbeitet. Und da einen Flugzeughändler kennengelernt, einen Holländer, dem ich nach wie vor, das will er selber immer nicht hören, aber ganz viel zu verdanken habe, so mein Mentor in das Unternehmertum hinein gewesen. Der hatte mich damals beraten, war dran, eine Luftfahrzeugwerkstatt mit aufzubauen. Und der hatte ganz viel Zeit für mich. Der hat mir zugehört, hat mich beraten und so weiter. Und irgendwann in so einer Phase, wo ich so richtig gestresst war, habe ich ihn gefragt, du hör mal, Michi, wie kommst du dazu, dir so viel Zeit zu nehmen? Wie geht das? Und da hat er mir eigentlich so die Welt aufgemacht, dass man mit Handel, mit gutem alten Kaufmannstum ganz tolle Sachen machen kann, die aber auch zeitunabhängig sind. Also damals waren das dann eben so die Erfahrungen Luftfahrzeughandel, man kauft ein Flugzeug, behebt die Probleme. Im Übrigen, die meisten Privatflugzeuge stehen in der Halle und wollen geflogen werden und werden es dann nicht. Und dann behebt man die Probleme und findet dafür einen neuen Abnehmer, kann Mehrwerte schaffen. Und das hat mir ganz viel Freude bereitet. Da habe ich mich selber als Mensch, als Jan Philipp auch wiedergefunden. Ich kann Menschen zusammenbringen, Geschäft miteinander machen. Und so, und die Frage so richtig, wie bin ich dann in die Immobilienwelt, die kann ich nach wie vor ganz ehrlich nicht beantworten. Ich habe mir irgendwann mal so die Frage gestellt, was mir das mit Flugzeugen geht, dann geht das sicherlich mit Immobilien auch. Und jetzt mache ich das schon viele, viele Jahre. Aber ich bezeichne mich gerne auch nach wie vor als Quereinsteiger in diese Welt, weil ich da mit meiner ganz eigenen Brille drauf gucke.
Aber logischer wäre es ja eigentlich gewesen, hätte es mit Flugzeugen, mit Flugzeugteilen, mit einem Charterflugzeugdienst, keine Ahnung was, angefangen, ja.
Vielleicht war das dann zu viel von dem Gleichen. Also die Welt der Fliegerei, der professionellen Fliegerei kenne ich. Und rein geschäftlich, also wenn man jetzt sagt, man ist Geschäftsführer einer kleinen Airline, da kann ich ganz gut bewerten, wo da auch so die Risiken liegen, wo da auch die jeweilige Marge hinter ist. Und da ist es mit einem unter der Projektentwicklerbrille Handelsgut, Immobilie, ja, eben einfacher, gute Geschäfte zu machen. Und so bin ich da auch immer so da reingestolpert.
So, dann lass uns jetzt mal, also du hast, wenn ich das richtig weiß, mit Fix und Flip angefangen, richtig?
Genau, ja.
Und jetzt heißt das Unternehmen Venit?
Genau, die Venit GmbH, jawohl.
Genau, erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, klassisch Fix und Flip als Einzelunternehmer und auch nach wie vor bin ich ein ganz großer Freund davon, ein Einzelunternehmen zu haben. Und angefangen in der Zeit habe ich mit Immobilien, wo die Zinsen niedrig waren, man ganz ehrlich auch gar nicht so wusste, warum mache ich denn jetzt auf einmal so hohe Gewinne. Das bezeichne ich nach wie vor als so die gefährlichste Phase meines Unternehmertums innerhalb der Immobilienwelt, weil es sehr einfach war, Objekte zu verkaufen. Objekte wurden eher am Markt verteilt. Was habe ich damals gemacht? Ich habe mir den Markt angeguckt und mir irgendwo gesagt, jetzt kaufst du mal Objekte, wo die größte Vergleichbarkeit drin ist, die größte Konkurrenz, und du machst es besser als alle anderen. So einfach so vom Grundsetting. Und angefangen, ja, was heißt eigentlich Fix und Flip? Also man behebt die Probleme und verkauft es weiter. Hatte ich mich damals auf kleine Häuser konzentriert, Reihenhäuser hier im Speckgürtel von Köln. und habe die von motivierten Verkäufern, die das Objekt schnell loswerden wollten, angekauft, habe sie renoviert und dann wieder verkauft. Funktionierte herrlich bis zu einem Punkt, wo sich zu einmal die Zinsen gedreht haben in der Branche. Jeder, der die Branche kennt, weiß, welche Herausforderungen da entstanden sind. Da aber auch für mich ein großer Switch stattgefunden hatte. Ich hatte schon immer sehr konservativ eingekauft, dass genug Luft da war. Ich aber auch gemerkt habe, wenn man da 10, 12 Objekte pro Jahr dreht, dann reicht es eigentlich schon, wenn 3 Objekte mal schlechter laufen. Die müssen gar nicht im Verlust sein, dass die gesamte Maschinerie ins Stocken gerät. Und wenn man an Eigennutzer verkauft, kann man auch nur einmal verkaufen. Man kann eine Partei glücklich machen und hat aber auch auf der anderen Seite einen Spieler in der Phase, wo Unsicherheit im Markt ist. Das hatte ich damals auch unterschätzt. Es waren nicht nur die Zinsen, die gestiegen sind, sondern da gab es Habeck, Heizungshammer, Krieg in Europa. Unsicherheit führt dazu, dass Geschäft spärlich oder auch gar nicht stattfindet. Und ein Eigennutzer, eine junge Familie kauft emotional. Und wenn diese verunsichert ist, dann ist das für einen Händler gefährlich. Und dann sagte ich mir, ich liebe meinen ruhigen Schlaf. Den liebe ich im Übrigen nach wie vor. Bin da, denke ich, auch ganz reflektiert. Dann sagte ich mir, gut, wenn selbst es reicht, wenn mal das eine oder andere länger dauert und du dadurch einen gewissen Rattenschwanz hinter dir hast, wie Unsicherheit ist nicht nur bei den Endkunden da, die Banken fragen, die Presse ist voll und so weiter, dann möchtest du doch nicht Teil davon sein, du willst den Gegenbeweis antreten. Und das hat dazu geführt, auch mit Gründung dann der Venet GmbH, dass ich gesagt hatte, nein, ich nehme jetzt eine größere Zielgruppe. Ich nehme nicht nur den Käufer, der einmal kauft, sondern jemanden, der, das ist auch sehr schön, Proof of Concept, aufgrund dessen, dass ich gut verkaufe, wieder kaufen möchte. Also ist der Switch dann zum Kapitalanleger erfolgt. Und dann noch mit der Idee zu sagen, ich möchte nicht der klassische Projektentwickler sein, der auf ein Projekt da irgendwie ganz tolle Gewinne macht, aber in der Regel ja sehr lange wartet, bis dieses Ergebnis eintritt. Sondern ich möchte sagen, ich mache wie eine Fabrik, ob das jetzt, Stühle, Äpfel, Birnen, Kartoffeln handelt, ganz egal, viele, viele kleine Immobilien nachproduziert. Ich sage aktuell dazu, dass wir Produktgeber für Kapitalanlageimmobilien sind, die sich dann aber die Mühe machen, eben dadurch, dass wir viele Objekte kaufen, sehr viel Akquisearbeit auch betreiben müssen, um diese Projekte zu finden, dann zu entwickeln und an Kapitalanleger zu verkaufen. Und unser Bottleneck liegt, das bezeichne ich oder empfinde ich als gesund, unser Bottleneck muss immer im Ankauf liegen. Also wir sollten immer sagen, wir finden nicht genug Objekte, weil hinten alles immer abverkauft wird. Weil dann produziere ich andauernd nach und das hat sich über die Zeit, da wo viele Schwierigkeiten bekommen haben, ganz toll entwickelt.
Sag aber noch mal ein bisschen was zum Ankaufprofil. Du bist immer noch in Köln und im Speckgürtel Köln unterwegs. Du bist immer noch im Wohnbereich unterwegs. Sag mal ein bisschen vielleicht genauer was zum Ankaufprofil.
Ja, sehr fokussiert auf 2 Geschäftsbereiche. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Einmal den kleinteiligen Handel rein auf Eigentumswohnungen, rein auf A-Lage, immer in der Kölner Innenstadt, in guten Lagen und in Düsseldorf. Und vom Profil her immer so, dass unsere Kunden ein Komplettpaket bekommen. Die bekommen, wir haben ja gerade eben über Immobilien gesprochen, eine sehr, sehr gute Lage. Dann bekommen sie ein Produkt, wo alles gemacht wird. Und nicht nur, also das ist eben so ein bisschen, wir sprachen ja gerade eben über Ruf, Immobilienbranche, nicht schön gemacht und mit Homestaging verkauft, sondern wirklich alles einmal angefasst. Parkett rein, abgehangene Decken etc. pp., neue Elektrik und dann möbliert, dann erst vermietet und als Gesamtprodukt dann an Kapitalanleger deutschlandweit verkauft. Und dann war meine Denke immer und ist sie auch noch, dass die Immobilie sich per se erstmal selber tragen muss. Das muss die Immobilie können und danach kommen die Steuervorteile. Die sind in Deutschland groß, das ist ganz, ganz toll, weckt auch ganz viele Begehrlichkeiten. Aber unser Anspruch ist, dass die Immobilie in der guten Lage selber funktioniert. Dazu machen wir ein Co-Wohnmodell, WG-Wohnen, hat einen ganz, ganz hohen Bedarf aktuell funktioniert hervorragend tatsächlich.
Das heißt, ihr kauft Bestand an und revitalisiert den?
Genau.
Also ihr macht keinen Neubau?
Nee.
Also nur Bestand?
Rein Bestand. Und wenn wir über das über den Geschäftsbereich kleinteilige Projektentwicklung sprechen, suchen wir wirklich auch immer nur die Rosinen. Wir brauchen immer leere Wohnungen, damit wir auch sofort loslegen können. Wir brauchen immer die guten Lagen. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder so Pilotenbrille, Prozesse. Das Schöne an Eigentumswohnungen ist ja im Ankauf, die erzählen mir alles über sich. Die haben Protokolle, Wirtschaftspläne, man weiß, was in der Zukunft so passiert etc. pp. Das heißt, das, was ich im Ankauf sehe, kann ich unseren Kunden auch direkt weitergeben, dass diese wiederum eine gewisse Sicherheit haben. Wir verkaufen an private Kapitalanleger, viele auch, die ersten Einheiten kaufen für ihre Altersvorsorge. Um denen wiederum auch sicher zu geben, was sie denn da eigentlich kaufen. Und dann geht es per se nochmal einfache Bilder, die Probleme der Immobilie zu beheben und gewisserweise auch ruhig over zu performen, weil wir haben aktuell paradiesische Bedingungen, was den Immobilienmarkt betrifft, viel besser als man so vermeintlich hört in der Presse, wie es Deutschland konjunkturell so geht. Das liegt aber auch wieder zum großen Teil an der Politik. Das war über die Ukraine-Krise, Zinskrise eben auch keinen Neubau mehr nachproduziert haben, entsprechend einen sehr hohen Nachfrageübergang haben, den wir in der Bestandsentwicklung hervorragend bedienen können.
Aber gibt es denn genügend Angebot? Du bist ja jetzt sehr spezialisiert auf zwei Städte. Du bist ja auch nicht der Einzige, der in Köln und Düsseldorf unterwegs ist. Gibt es denn genügend Angebot? Also kannst du schon sozusagen intern... Wurden ja immer viele Fire-Sales vorhergesagt, hat man ja kaum gesehen. Aber siehst du das in dem kleinen, sehr speziellen Segment bei dir?
Die Frage habe ich mir auch am Anfang gestellt. Jetzt komme ich nochmal mit dem Fliegerbild. Wenn man auf Köln anfliegt oder Düsseldorf oder wo auch immer, auch eine kleinere Stadt, und guckt einfach nur runter, wie viele Immobilien da unten stehen. Das ist Wahnsinn, wie groß der Markt ist. Also in Köln werden, darf ich nichts Falsches sagen, über 5000 Transaktionen finden da statt. Das habe ich auch damals so gesagt, wo die Immobilienwelt erstmal stillgestanden hatte. Bleibt da für mich genug übrig? Ein definitives Ja. so für den Ankauf. Die Herausforderung ist aber, jetzt mal als Unternehmer auch gesprochen, das kriege ich dann auch gar nicht mehr alleine abgewickelt. Dazu hatte ich mir dann Anfang 2024 den ersten Akquisiteur geholt, der sich rein auf den Ankauf konzentrieren kann und entsprechend im Objekte findet. Finde ich auch in der Branche wiederum wirklich schön, wenn man ein gutes Produkt hat, ein ehrlicher Kaufmann ist, dann hat man erstmal auch überhaupt nichts zu verstecken. Dann kann man Thema Prozesse ganz, ganz viel heute machen, KI etc. pp. Sowas skalieren. Aber am Schluss kommt es immer in dieser Branche insbesondere auf das Menschen, auf den Mensch an. Und nur so finden Transaktionen statt und entsteht Geschäft.
Das ist, glaube ich, eine sehr neue Erkenntnis für viele in der Immobilienbranche, die ganze Zeit nur den Hype miterlebt haben, weil die mussten ja nichts machen. Hat ja automatisch das Telefon geklingelt und jemand war am anderen Ende und hat gesagt, ich habe Geld, hast du was für mich? Und jetzt müssen sie ja wieder tatsächlich aktiv werden. Das ist ja jetzt nicht ganz so einfach. Du hast vorhin so in einem Halbsatz gesagt, WG-Wohnen. Mhm. Das ist dein zweites Geschäftsfeld oder auch Studentenwohnen oder definier mal.
Also das gehört noch in diesen Geschäftsbereich der Projektentwicklung im Eigentumswohnungsbereich rein. Einfach so ein bisschen... Wo ist denn der aktuelle Bedarf im Markt? Und das kann man, wenn man auf das Geschäft guckt, auf der Makroebene erstmal sagen, okay, Eigentumswohnungen werden gesucht, Kapitalanleger suchen nach Investmentmöglichkeiten. Aber wer wohnt denn am Schluss in der Wohnung? Das ist ja die eigentliche Zielgruppe, also der Mieter, der unsere Wohnungen anmietet. Dem muss ja auch geholfen sein, sonst ist das auch nicht nachhaltig. Das sind vielleicht schöne Objekte, die man da so verkauft, aber es muss nachhaltig funktionieren. Und da ist es eben so, dass wir aktuell sehr wenig gutes Angebot am Markt haben. Man braucht nur einmal ImmoScout öffnen und so ein bisschen suchen, was gibt es denn in dem Bereich möbliertes Wohnen oder auch Studenten-WGs, wie sieht sowas denn eigentlich aus, wie ist das präsentiert, wie teuer ist das denn eigentlich?
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja eigentlich, also Angebot, finde ich, gibt es. Mhm. Die Frage ist ja immer der Preis.
Genau, es ist teils sehr, sehr teuer für eine, naja, mäßige Qualität, um das mal nett auszudrücken. Und unser Ansatz ist da zu sagen, wenn wir mitten in den Städten sind, dann gibt es eine hohe Nachfrage, aber eben auch eine gewisse Preissensibilität, weil der Student oder der Young Professional, der soll sich das Ganze auch noch leisten können und eine gute Qualität bekommen. Und das, der Vergleich liegt immer so auf der nächstgrößeren Einheit. Was würde der Student sonst anbieten? Das wäre eine Einzimmerwohnung. Was kostet sowas? Welche Qualität ist am Markt da? Dann spielt natürlich Angebot und Nachfrage auch eine Rolle. Aber auch da darf ich sagen, overperformen wir, indem wir einen sehr fairen Preis anbieten, in sehr guten Lagen und eben als ja, All-Inclusive-Paket auch für den Mieter.
Dann sag mal ein Beispiel, was ist ein guter Preis?
Also Köln, belgisches Viertel, Zimmergrößen immer mindestens 10 Quadratmeter, sonst wird das auch zu klein. Rund um 550 Euro kalt liegen wir da so bei den WG-Wohnungen. Wenn man je nachdem mal ganz prädestiniert guten Lagen ist, dann auch mal so 580 Euro, aber irgendwo so in der Größenordnung liegen wir da.
Okay, und das, da ist auch immer Vollvermietung, oder?
Ja, definitiv. Wenn das nicht funktioniert, Bottleneck-Gedanke, dann brauche ich auch vorne nicht viel ankaufen, weil der Mieter zählt natürlich in der Gesamtbetrachtung eine ganz elementare große Rolle.
Mhm. Jetzt gibt es noch ein zweites Unternehmen.
Genau.
Forestis, richtig. Mhm. Da bist du jetzt eher im Bereich Mehrfamilienhäuser unterwegs, oder?
Genau, das ist deswegen sage ich mal, ich trenne das ganz bewusst, der andere Geschäftsbereich. Also zum einen lebt es von dem dauerhaften Nachproduzieren im Kleinen und die großen Einheiten, da mache ich jetzt kein Rocket Science, das kennen die Projektentwickler sonst auch. Also da geht es um den großen Kuchen kaufen in kleine Stücke teilen und die Einheiten privatisieren, dem Markt zuführen, also ein Aufteilergeschäft. Allerdings auch der ruhige Schlaf. Wir haben in der Immobilienwelt, das macht Spaß. Man hat einen ganz großen Leverage, einen Hebel, womit man tolle Geschäfte machen kann. Dieser Hebel kann dazu führen, dass man sehr viel Geld verdient oder aber, wenn sich die Sache dreht, wie vor wenigen Jahren gesehen, auch mal ganz tief fallen kann. Deswegen ist unser Einkaufsprofil da so, dass wir sehr, sehr, sehr fokussiert darauf gucken, wie teuer sind die Steine, die wir da kaufen, wie teuer ist der Sachwert und gucken dann, wie die kaufmännische Entwicklung, vielleicht auch die Entwicklung am Haus stattfinden kann. Man kann wesentlich mehr beeinflussen, man hat ja jetzt das ganze Haus, um das Objekt dazu zu entwickeln, dass es sich, so auch unser Einkaufsprofil, vom Kapitaldienst her von vornherein trägt, weil ich will bei großen Investitionen nicht in die Verlegenheit kommen, ja, Herr Thiel, jetzt müssen Sie aber mal gucken, dass Sie das verkaufen. Mhm. Und dann macht man unter Druck eigentlich immer schlechte Entscheidungen. Also von dem Aspekt her, also vom Sachwert gute Einkäufe tätigen, Kapitaldienst soll sich tragen, das macht man mit einer ersten Entwicklung der Mieten und dann über Zeit in Ruhe abverkauft. Ein bisschen so wie der Parmesankäse, es darf reifen und man schneidet immer so ein Stückchen, Stückchen von ab.
Das ist heute der Podcast der Sprachbilder. Sehr gut. Heute haben wir auch noch den Parmesan verarbeitet. Finde ich total super. Du machst ja einen sehr Eindruck, dass du sehr zielstrebig bist. Muss man, glaube ich, auch wenn man da so als, naja, Neueinsteiger ist jetzt aber auch ein blödes Wort für dich, oder?
Neueinsteiger nicht mehr, aber so diesen Bezeichnung Quereinsteiger, den habe ich mal so für mich mal gepackt, ja.
Wie würdest du denn deine Expansionspläne definieren? Oder wie definiert ihr das als Team?
Nicht, dass das nächste Bild gerade entsteht.
Mit Schönes.
Also das Wichtigste ist, dass es gesund ist. Achtung, klingt immer so schnell daher gesagt, dass es Mehrwerte für alle schafft. Da, ich glaube auch an Karma. Ich möchte nie die Zitrone pressen. Ich möchte einfach...
Wir kriegen noch ein ganzes Menü.
Also die Geschäfte sollen in sich funktionieren und dann kommt der Wachstum von ganz allein. Also ich habe unser Ergebnis im letzten Jahr annähernd vervierfacht und das kommt dann einfach über das Modell. Dann gibt es aber auch so ein Leitmotiv von mir, es gibt immer dieses, wie viel ist genug? Es gibt bei mir kein Wachstum des Wachstums wegen oder zu sagen, ich habe jetzt so und so viele Einheiten gemacht, ich bin der und der, sondern das soll nachhaltig Freude machen, soll gesund sein und darf, wir haben noch ganz, ganz viel vor, auch über die Zeit weiter wachsen.
Mhm. Ja. Okay. Sehr gut. Zum Schluss, wir sitzen hier in einem Konferenzraum und der ging vorhin nicht auf, funktioniert so mit dem Code und so. Und da hast du gesagt, zum Glück bin ich ja als Pilot sehr resilient.
Habe ich den Mund sehr voll genommen.
Ja, ging ja auch irgendwann auf und du hast immer noch gelächelt und warst fröhlich. Und der Kaffee war auch noch warm, also alles gut. Wie viel Resilienz brauchen wir denn jetzt innerhalb der Immobilienbranche als Quereinsteiger? Du guckst da jetzt nochmal ganz anders drauf als die Leute, die da... Ich sitze ja sehr oft Leuten gegenüber, die sagen, wir haben jetzt schon ganz viele Krisen mitgemacht, es ging hoch, es ging runter und so weiter. Für dich ist das ja jetzt alles noch so ein bisschen neu.
Ja.
Wie resilient ist denn die Immobilienbranche und was würdest du dir wünschen, was jetzt so in naher Zukunft passiert, ohne in eine Glaskugel zu gucken?
Also ein Stück weit professionalisiert sich die Branche von ganz allein. Was will ich damit sagen? Auf Bankenseite wird es deutlich restriktiver. Das kann man als Investor als Herausforderung sehen. Kann man sich auch manchmal überärgern, warum will die Bank mir jetzt nicht 100% finanzieren? Ich denke doch, die Immobilie ist besser und so weiter. Das finde ich aber per se ganz gesund, weil wir hatten ja vorhin von Hebel gesprochen. Es finden bei Immobilientransaktionen immer größere Transaktionen mit hohem Volumen statt. Das sollte dann auch nachhaltig funktionieren. Also von der Bankenwelt, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Wir sind auch, jetzt will ich die Glaskugel nicht zu groß machen, ich denke mal auch, was die nächsten 3 Jahre in Deutschland angeht, auf einem sehr, sehr guten Weg, wo man einfach wo tolle Entwicklungen stattfinden werden. Wir brauchen deutlich mehr Neubau, das wissen wir alle, auch aus der Presse. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Wir haben eine ganz hohe Nachfrage im Markt. Das heißt, Profis sind gefragt. Auch nur Profis können in dem Markt vernünftig und gut Geschäfte machen. Das sehe ich immer mehr. Da war ich gerade bei der Finanzierungsseite. Aber auch das führt dazu, dass die privaten Anleger wiederum tolle Chancen haben, entweder von den Profis, Thema Aufteilungsgeschäft und so weiter, Objekte zu erwerben, aber eben auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial in Deutschland gegenüber dem europäischen Markt noch herrschen wird. Und allein schon von der Preisentwicklung, wenn wir Köln mit Preisen von Paris vergleichen, London etc. pp., ist da noch viel Entwicklungspotenzial, was da so passieren wird.
Luft nach oben.
Luft nach oben,
damit wir im Bild bleiben. Jan-Philipp Thier, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Die Insights, Piloten hatte ich noch nie, also vielleicht einen Hobbypiloten, aber das wusste ich dann nicht, vom Mikrofon sitzen. Viel Glück auf dem weiteren Weg und wir bleiben in Kontakt und wir treffen uns vor dem Mikro wieder.
Unbedingt. Ganz, ganz lieben Dank.
Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.